bisher waren immer auch in den Bitcoin-Phasen die realistischen Preisziele haben am Ende gewonnen. Und immer diese Mondziele haben nicht. Und ich halt mehr, es ist, also das würde ich auf jeden Fall sagen, es ist unmöglich, dass wir in diesem Zyklus 1 Million sind. Das wird in keiner Realität passieren. Glaube ich, das passiert in den, vermutlich im übernächsten Zyklus. Ja. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber in diesem Zyklus unmöglich.
So, meine Lieben, heute eine aktuelle Folge zum aktuellen Preisgeschehen bei Bitcoin. Ist das Top schon drin? Hat der Bärenmarkt bereits begonnen? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Was sind die Strategien? Ganz spontan den Florian Köstler bei mir. Servus, Florian.
Servus, Nico. Freut mich, da zu sein.
Ich freue mich auch. Er hat auch Charts mitgebracht. Wir sprechen also über die Liquidität. Wir sprechen auch über MicroStrategy, die Probleme, die es dort gibt und wägen so ein bisschen ab, wo wir stehen könnten, wie weit es runter bzw. auch noch raufgehen könnte und bis wann und was die besten Strategien sind. Im Umgang sehen. Eine wunderbare Strategie im Umgang mit Bitcoin ist auf jeden Fall die Nutzung von Coinfinity, dem Hauptsponsor dieses Kanals. Und da kann man auch Geld sparen beim Verkauf. Tatsächlich, wenn man den Code, was Bitcoin bringt, nutzt, spart man sich 21% der Gebühren in den ersten 6 Monaten bei Kauf, Verkauf und Sparplan. Und da würde ich sagen, springen wir direkt ins kalte Wasser des Bitcoin-Markts. Wir machen heute eine brandaktuelle Folge zum Bitcoin-Markt, zum Bitcoin-Preis und natürlich auch zur MicroStrategy. Und bei mir im Studio ist der Flo Kössler, Partner von Marc Friedrich und Mitautor der größten Revolution aller Zeiten. Servus.
Servus, Nico. Schön, dass ich da sein darf.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist hier in die Heimat ein bisschen gekommen. Du hast mir gerade deinen Personalausweis gezeigt. Du bist halber Österreicher. Das wusste ich gar nicht.
Ja, hundertprozentig. Ich meine, an meiner Stimme habe ich es ja gut versteckt. Aber ja. Mein Vater ist Österreicher, ist tatsächlich auch als Kriegsflüchtling in Wien aufgewachsen. Also ich habe meine Wurzeln gehen nach Wien zurück und ich freue mich immer riesig, hier in der Stadt zu sein, weil es ja einer der die lebenswerteste Stadt Europas in den meisten Rankings in den letzten Jahren gewesen. Und wenn du hier in Wien bist, ist vom Stadtflair her überragend.
Ich weiß ja, ich muss zugeben, also ich war ja gerade in El Salvador, das ist toll, Trend geht in die richtige Richtung, aber wenn es um Lebensqualität geht, dann habe ich schon die Unterschiede wirklich festgestellt. Also das macht schon.
Leider, ich glaube, du musst dieser Tage nicht mal nach El Salvador erfahren, um das festzustellen, wenn du in einigen deutschen Großstädten bist und dann nach Wien kommst. Allein da hast du schon einen Riesenunterschied. Das ist mir jetzt die letzten Tage hier in Wien aufgefallen. Ist wirklich, du fühlst dich wirklich in einer anderen Welt hier in Wien im Vergleich jetzt vielleicht Frankfurt, Stuttgart oder auch Nordrhein-Westfalen.
Hast du das Video gesehen von dem Typen, dem Briten, der durch die, oder dem Südafrikaner,
ja,
durch die,
ja.
Der durch die Frankfurter, gut, aber der hat sich auch wirklich die schlimmste Gegend Deutschlands ausgesucht, oder?
Auf jeden Fall. Aber muss sagen, es ist nicht mittlerweile in Frankfurt nicht mehr nur das Bahnhofsviertel, sondern ich war erst vor ein paar Wochen in der Frankfurter Innenstadt und immer wenn ich ein paar dystopische Gedanken haben möchte, laufe ich nachts durch Frankfurt, Bahnhofsviertel, Innenstadt und es ist wirklich erschreckend eigentlich, was dort falsche Politik am Ende des Tages verursacht hat. Und in Wien die letzten Tage auch abends unterwegs war wirklich einfach genial. Du hast auch so eine saubere Stadt. Du hast das ganze Stadtmodell, die Infrastruktur ist richtig genial aufgebaut. Es macht pure Freude, hier zu sein, muss ich zugeben.
Gut, aber das sind 50% die Habsburger und 50% die Sozis. Das darfst du nicht vergessen.
Hundertprozentig.
Die in Wien schon noch einiges sozusagen zumindest historisch richtig gemacht haben.
Das regt mich auch immer wieder zum Nachdenken an, dass die SPÖ letztendlich Wien seit Jahrzehnten regiert und das scheinbar besser hinbekommen als in vielen anderen Ländern oder in anderen Orten der Welt.
Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also das Gemeindebaumodell mit dem kommunalen Wohnbau sozusagen, das ist halt, das funktioniert halt dann ja, wenn du vor 150 Jahren damit angefangen hast. Das ist halt das Ding. Ja.
Ja.
Aber wir wollen auch nicht immer nur negativ über Deutschland reden, weil ich bekomme da auch das Feedback, dass ich als Ösi da nicht die Klappe aufreißen soll. Also ich mache es ja, ich bin wie Erich Mielke, ich liebe ja alle Menschen. Der ehemalige, was war das, Stasi-Chef, glaube ich.
Ja.
Naja, gut, da habe ich mich gerade mit dem Stasi-Chef verglichen. Das geht schon gut los. Nein, aber es ist ja in Deutschland auch noch immer besser als in vielen Ecken der Welt, oder?
Hundertprozentig. Das liegt ja daran, dass wir so eine riesige Substanz haben. Deswegen spüren die meisten Leute, ich sage immer, es ist der Frosch im Kochtopf. Deswegen ist der Abstieg auch so langsam, weil wir von so einer Substanz zehren können, dass man negative Entwicklungen einfach nicht direkt feststellt oder nur sehr langsam. Und deswegen die meisten Leute das auch nach wie vor mittragen oder ertragen. Aber muss schon sagen, wenn du dir wirtschaftliche Rankings anschaust, wenn du dir Bildungsrankings anschaust etc., ist Deutschland schon immer über die letzten Jahre immer weiter nach hinten durchgereicht worden. Nicht nur Deutschland, generell Europa natürlich. Und das würde ich sagen, im Vergleich mit der Welt ist Deutschland nach wie vor eines der besten Länder zum Leben.
Aber der Trend,
Trend geht nach unten und du willst dich ja eigentlich immer nach oben orientieren und nicht nach unten und sagen, ja wunderbar, bei uns noch immer besser als in El Salvador. Ja, great. Aber ist das die Messlatte?
Das ist eben die Frage. Ich meine, was mir jetzt einfällt, ist, wenn ich auf YouTube gehe, ist der Content, der mir von Marc Friedrich reingespielt wird, und der Content, der mir von Spiegel TV reingespielt wird, gleicht sich immer weiter an. Das kann kein gutes Zeichen sein.
Das kann kein gutes Zeichen sein, aber vielleicht gehen wir deshalb da zumindest in die richtige Richtung, dass mehr Leute feststellen, dass es einfach die Entwicklungen schlecht sind und einfach mehr das Aufwachen stattfindet, okay, wir müssen die Dinge ändern, weil wir haben in Europa nach wie vor die Möglichkeit, meiner Meinung nach eine Trendwende zu schaffen. Das wird nicht mehr leicht, weil wir jetzt auch Jahrzehnte mehr oder weniger in die falsche Richtung gelaufen sind und leider es auch gerade noch immer mit großen Schritten machen, aber es ist nicht so, dass wir nicht auch wieder nach diesem Herbst, Winter, nach diesem ökonomischen, auch werden wir auf jeden Fall wieder einen Frühling sehen und den können wir auch wieder sehr positiv gestalten, aber das Mindset ist einfach noch nicht da. Auch das unternehmerische Mindset fehlt einfach leider aktuell komplett.
Hast du gesehen, dass die Wirtschaftswoche einen Bitcoin- und Krypto-Podcast gestartet hat?
Ja, das habe ich mitbekommen. Damit sind wir ja eigentlich schon in Medias Res sozusagen. Weil das Bitcoin-Thema hat sich auch vieles jetzt zum Positiven gewandelt, dass es, glaube ich, langsam in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Und wenn du denkst, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, vor ein paar Jahren, da waren wir einfach noch die Aussätzigen, die Verrückten, irgendwie die Verschwörungstheoretiker, die behaupten, es stimmt was nicht mit dem Geldsystem. Und eigentlich sind sie doch völlig auf Abwägen unterwegs. Und jetzt ist die Inflation gerade, glaube ich, in der Mitte der Gesellschaft angekommen und immer mehr Leute spüren, okay, irgendwas passt hier wirklich nicht mehr und ich muss mir nach Alternativen mich umsehen. Und gerade, dass wir in Deutschland auch, ich glaube in Österreich ist es ähnlich, aber keine wirkliche Investmentkultur haben, fangen sich die Leute auch jetzt zum ersten Mal damit beschäftigen an, okay, ich habe bisher eigentlich immer mein Geld auf dem Konto gehabt, hatte vielleicht noch eine Lebensversicherung, aber damit verliere ich jetzt eigentlich, ich muss irgendwas anderes machen. Und dann führen halt, glaube ich, schon viele Wege natürlich zum Aktienmarkt, aber auch zu Gold und Bitcoin.
Das ist das Interessante, dass ja die Deutschen und dann daran angehängt auch die Österreicher erzogen wurden zum Geldsparen eigentlich, weil eben die D-Mark und der Schilling jahrzehntelang das schon hinbekommen haben.
Ja.
Und dann ist der Schritt tatsächlich zu Bitcoin nicht mehr so weit.
Ja, hundertprozentig. Aber muss auch sagen, und das ist auch so eine der Dinge, die ich aktuellen Entwicklungen im Bitcoin-Space mir erhofft hat er vor ein paar Jahren, dass sie anders laufen, dass natürlich jetzt wieder eher Big Money Wall Street das Ruder übernommen hat und viele Leute, also diese Bottom-up-Revolution, die wir mal vor 5 bis 10 Jahren noch hatten, ist eher zum Erliegen gekommen. Viele Leute sind nach wie vor nicht im Bitcoin investiert oder generell beschäftigen sich intensiv damit, auch wenn die Tendenz nach oben geht. Aber dafür sind jetzt die großen Jungs mit Vollgas an ihnen vorbeigefahren, die vor 3, 4 Jahren noch in Interviews gesagt haben, hey, das ist Rattengift am Ende des Tages. Und jetzt, wow, best thing ever, let's go. Und Bitcoin gehört in jedes Portfolio. Und das finde ich ein bisschen schade, aber natürlich per se profitiert Bitcoin massiv von den aktuellen ökonomischen Entwicklungen in der Welt.
Wobei, ganz aktuell haben wir einen ziemlichen Slump. Es gibt Fragezeichen zu MicroStrategy. Generell bin ich auch der Meinung, also wenn ich jetzt Twitter, ich bin sowieso, was Twitter betrifft, ein bisschen skeptisch, was meine Zeitmanagement betrifft, aber wenn du Twitter anschaltest, ist schon wieder Streiterei um Sailor und MicroStrategy und es braucht aber Stunden und Tage, um sich auszukennen, was da los ist. Du wirst es uns heute erklären anhand der Charts, aber fangen wir mal sozusagen Top-Level an. Was hast du uns denn als erstes mitgebracht? By the way, wenn ihr diesen Podcast hört im Audio, wir haben die Charts, sie kommen auch alle in die Shownotes natürlich mit den Links zu Twitter, wo du diese Charts auch alle her hast. Plus schaut es euch vielleicht auf YouTube an, aber es sind nur 4, 5 Charts, also es ist jetzt nicht die Welt, man kann das auch im Audio einfach weiter. Müsst ihr jetzt nicht abschalten, bitte, ja?
Hundertprozentig. Kurzer Sentiment-Check. Wie ist dein Sentiment aktuell? Glaubst du, Bitcoin steht am Ende des Jahres höher oder tiefer?
Höher.
Als jetzt? Höher. Das heißt, du bist nach wie vor klar im bullischen Lager.
Absolut. Also ich meine, ja, ich bin jetzt schon so lange in diesem, ich bin ja nicht so wie du ein Vermögensverwalter, der sich das jetzt genau überlegt, ja. Aber ich bin jetzt schon so lange dabei, dass ich den Chart, also ich starre jetzt schon so lange auf diesen fucking Chart, ja. Ja, ich sehe derzeit auch ein sehr, sehr schwaches Chartbild. Das muss ich ehrlich sagen. Wir nehmen das jetzt auf am Mittwochnachmittag, also was ist heute, der 20. August, und ich bringe es eben so schnell wie möglich raus. Ich sehe schon ein ziemlich schwaches Bild, aber das heißt, glaube ich, noch lange nichts. Was die grundsätzlichen Dinge betrifft, hat sich ja auch nichts verändert und wie du sagst, die großen Player sind da, ja. Und ganz ehrlich, was sind so für mich die beiden wichtigsten Player, was Bitcoin betrifft? Vielleicht ist es gar nicht Sailor. Die ganze BlackRock-Geschichte mit dem ETF ist einfach gewaltig. Und das zweite ist natürlich Howard Lutnick und die ganze Cantor-Sache. Ja? Und man kann das jetzt sehen, wie man möchte. Entweder die Wall Street bemannt quasi die Rettungsboote und macht deswegen Bitcoin oder sie haben es wirklich verstanden und wollen jetzt die ganze Welt Orange spielen. I don't know. Aber also ich sehe jetzt keinen Grund, davon auszugehen, dass der Bärenmarkt schon wieder begonnen hat. Du? Sind wir noch im,
Das ist glaube ich, die perfekte Überleitung auch für unseren ersten Chart. Weil für mich ist häufig ist ja das Narrativ, dass das Vierjahreszyklus von Bitcoin, der, wo wir auch nach wie vor perfekt on track sind. Nach Vierjahreszyklus würdest du irgendwo zwischen Oktober bis Dezember diesen Jahres dein Top sehen. Muss man aber auch ganz klar sagen, das ist keine Wissenschaft. Irgendwann wird dieser Vierjahreszyklus mit Sicherheit gebrochen werden. Diesen Zyklus scheint er bisher absolut intakt zu sein. Aber was das Wichtigste ist, und damit kommen wir auch vielleicht zum ersten Chart.
Da ist er schon. Der globale Liquidity Cycle, genau.
Hundertprozentig. Der interessanterweise 1:1 mit dem Bitcoin-Vierjahreszyklus übereinander legt. Und ich habe schon in dem Buch die Theorie aufgestellt, dass eigentlich der Vierjahreszyklus sicherlich in den ersten vielleicht ein, zwei Halvings auch noch einen Einfluss hatte. Mhm. Aber dass eigentlich der letztendlich Katalysator hinter diesem Vierjahreszyklus, die globale Liquidität ist, die sich über die letzten Jahrzehnte in Vierjahreszyklen bewegt hat. Und wenn ihr das im aktuellen Markt anschaut, wir hatten in der globalen Liquidität etwas so in 2022 unseren Boden gefunden und dieser aktuelle Liquiditätszyklus geht bis 2026 nach oben. Warum ist das relevant?
Anfang oder Ende 2026?
Das ist auch wieder keine exakte Wissenschaft, aber eher so Anfang 2026, was ja per se auch passen würde, dass wir vielleicht dieses Jahr noch den Top sehen. Was ganz wichtig ist zu verstehen, erstens, das ist auch wieder keine exakte Wissenschaft, das sind Gedankenmodelle, die dir helfen können, Datenpunkte liefern können, wie du dich per se positionierst. Aber zweitens, warum ist Liquidität überhaupt so entscheidend? Seit 2008 hat man letztendlich die Entscheidung getroffen, dass jede Krise einfach nur noch mit Gelddruck gelöst wird. Und das heißt, wenn Geld in die Märkte gespült wird, dann steigt alles, egal ob das Aktien sind, Bitcoin, Edelmetalle, Immobilien etc. Wenn Liquidität eher dem System entzogen wird, dann fällt auch mehr oder weniger alles. Und Bitcoin ist natürlich so, als ein High-Leverage-Asset, als ein Risk-On-Asset, hat am meisten von der Liquidität profitiert. Also wenn du das auch auswertest, wie ist die Korrelation der einzelnen Asset-Klassen, dann bist du bei Bitcoin zwischen 80-90% Korrelation mit diesem Liquiditätszyklus. Aktien sind so bei 60-70%, also auch klare Korrelation, aber Bitcoin reagiert am sensitivsten sozusagen darauf. Und lange Rede, kurzer Sinn, aufhand dieser Daten muss man einfach sagen, wir sind jetzt schon sehr, sehr weit vorangeschritten in diesem Zyklus. Vielleicht geht er noch bis Dezember, vielleicht geht er auch noch in Q1 2026. Vielleicht nähern wir uns jetzt gerade auch schon dem Ende. Vielleicht haben wir gar nicht mehr die Luft, dass wir uns auch nochmal im Dezember eben auf 150.000 stehen. Das ist zwar bisher nach wie vor mein Base Case, aber da reden wir auch gleich noch drüber. Die Warnsignale wären auf jeden Fall aktuell größer. Und wenn man in 2 Jahren auf diesen Moment zurückblickt, könnte man auf jeden Fall gute Argumente finden, dass wir vor einer Woche mehr oder weniger den Bitcoin-Top auch schon gesehen haben. Auch wenn das nicht meine Basisannahme ist. Aber es sind ja andere lustige Dinge noch passiert. Und das ist für mich rückblickend, wenn das der Top war, dann war es einfach klar, weil was ist vor einer Woche passiert? Das sind die ganzen Ethereum Bros aus ihren Löchern in Anführungszeichen gekommen. Es war Joe Lubin, es war Tom Lee, waren alle beide auf CNBC und beide haben vom Bitcoin Ethereum Flippening gesprochen. Ja, da hätte ich gar nicht mehr dran geglaubt, dass wir das in diesem Leben nochmal kommentieren müssen. Aber die haben das, Joe Lubin hat mit aller Seriosität gesagt, in den nächsten 12 Monaten werden unglaubliche Dinge passieren, Ethereum wird Bitcoin überholen und Tom Lee hat sogar irgendwie von dem 100x noch von Ethereum.
Also Joe Lubin ist einer der Mitbegründer von Ethereum und Tom Lee ist der Fundstrat-Manager, der auch ein großer Bitcoin-Bulle ist.
Hundertprozentig. Und per se, die beiden Leute haben auch viel in ihrem Leben erreicht, da auch gar nicht falsch verstehen. Mhm. Wir haben auch eine massive Ethereum-Rally über die letzten Wochen gesehen. Aber man muss natürlich sagen, dass dieses Narrativ jetzt rausgeholt wird, nachdem Ethereum über die letzten fast 10 Jahre Bitcoin underperformed hat, seit diesem 2017er Peak, ist schon sehr gewagt und ist halt so ein Datenpunkt, wo ich auch sage, hey, da ist einfach die Euphorie jetzt schon in den extremen Leveln, dass die sich wirklich zur besten Sendezeit ins National TV stellen und vom Flippening sprechen.
Ich habe, also mein Eindruck war einfach, dass die Story, also dass Ethereum oder die Story schon lange durch ist und dass sie jetzt einfach versuchen, den Preis zu pushen, um nochmal auszucashen in Wahrheit.
Das ist hundertprozentig so, wobei Tom Lee mehr oder weniger jetzt seine ganze Legacy ja auch darauf wettet. Der hat ja auch eine große, der kopiert gerade das Michael Saylor-Modell für Bitcoin, jetzt für Ethereum, ist da Vorsitzender von Bitmine, die letzte Woche verkündet haben, dass sie nochmal für 20 Milliarden Ethereum kaufen wollen. Das ist eine sehr große Summe. Und die haben wirklich jetzt, ich habe das Gefühl, dass ich nochmal in die Zeitkapsel gestiegen bin. Wir sind in 2017 und da ist nochmal Ethereum ist jetzt der Weltcomputer und wir zentralisieren jetzt das Finanzsystem und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Es sind auf jeden Fall, das sind Datenpunkte, die siehst du nicht am Bärenmarkt Boden, sondern die siehst du eher in der finalen
Phase. Aber wir wissen nie, wie crazy die finale Phase Nein, am Schluss wirklich. Also ich glaube 2017 war die Finale. War das was 2017 waren? Ja. Katy Perrys Fingernägel.
Ja.
Die, als sie verschiedene Kryptocoins, das war das Top, ja. 17.
Ja. Ja,
da sind wir, glaube ich, noch nicht. Bitcoin ist großartig, aber wer behält noch den Überblick über alle Trades, Wallets und die Steuern? Genau hier kommt Cointracking ins Spiel. Egal, ob du ein paar Transaktionen pro Jahr machst oder als Profi aktiv bist, Cointracking analysiert dein gesamtes Portfolio, berechnet Gewinne und Verluste und erstellt automatisch den Steuerbericht für dein Land. Cointracking unterstützt über 13.000 Kryptowährungen, direkte API-Anbindungen an alle große Börsen und Datenimport aus Wallets. Kein Chaos mehr, du hast alles im Griff. Der Einstieg bis 200 Trades ist noch dazu kostenlos. Und das Beste, mit meinem Link bekommst du 10% Rabatt auf die Gebühren und wenn du mit Bitcoin bezahlst, gibt es nochmal 5% extra obendrauf. Also worauf wartest du? Der Link ist in der Description. Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co.
100%. Und deshalb glaube ich eigentlich auch, wenn du dir viele andere Sentiment-Faktoren anschaust, auch viele On-Chain-Daten, dann sind wir weit davon entfernt, diese absolute Euphorie zu sehen, die wir 2021, aber auch 2017 im Markt hatten. Und das macht mich nach wie vor positiv, dass wir eigentlich hier auch noch eine weitere Aufwärtsbewegung im Bitcoin bekommen sollten und der Bärenmarkt noch nicht begonnen hat, ist eh mal die Frage, was bedeutet das überhaupt für mich selbst? Wenn ich ein Long-Term-Hodler bin, ist es mir am Ende egal, ob jetzt der Bullen- oder Bärenmarkt ist. Aber jemand zum Beispiel wie ich, der jetzt auch schon mehrere Bitcoin-Zyklus durchlebt hat, der auch schon sein Bitcoin-Investment mehrere Male dann -80% gesehen hat, möchte vielleicht in diesem Cycle auch mal ein paar Profite nehmen. Zumindest kenne ich auch viele aus dem ursprünglichen Kreis mit den Leuten, mit denen ich ja vor mittlerweile fast 10 Jahren angefangen habe, in Bitcoin zu investieren. Für die war immer 100.000 so die Marke. Wenn ich das erreiche, dann werde ich auf jeden Fall Profite nehmen. Und von denen nehmen auch viele Profite. Du siehst ja auch an den On-Chain-Daten, dass auch viele nochmal der ganz großen Wale aus 2011, 2012 angefangen haben, Profite zu nehmen. Und dementsprechend muss man sich halt für sich jetzt selber die Entscheidung treffen, okay, nehme ich es wieder in Kauf, vielleicht einen 70-80% Drawdown im Portfolio auszusitzen oder sage ich, ich nehme in diesem Zyklus mal Profite. Und wenn man das eh nicht machen will, dann ist unsere Diskussion weniger relevant, dann ist das eine schöne Unterhaltung. Aber ich glaube, wer sagt, ich möchte in dem Zyklus mal Gewinne mitnehmen, der muss jetzt die nächsten Wochen sehr genau aufpassen und einfach den Markt verfolgen, weil Stand jetzt haben wir maximal noch einige Wochen in den Winter hinein im besten Fall. Und dann könnte auf jeden Fall erstmal der nächste Bärenmarkt beginnen. Jetzt auch kurzfristig, wir sind jetzt hier am Mittwoch. Freitag ist Jackson Hole, das große Notenbankertreffen in den USA. Ich glaube, das wird auch nochmal sehr entscheidend sein, einfach wie die Woche beendet wird, was Jerome Powell auch am Freitag erzählt. Wir haben am 17. September das nächste FOMC, die nächste FED-Sitzung, wo Stand jetzt mit über 85%iger Wahrscheinlichkeit die Zinsen gekürzt werden sollen. Was meiner Meinung nach ist ja immer das Narrativ, Zinskürzungen sind sehr bullisch. Aber man muss ganz klar sagen, wenn Zinskürzungen jetzt in der Vergangenheit, und da können wir bis Ende Zweiten Weltkrieg zurückgehen, aufgrund schlechter wirtschaftlicher Daten durchgeführt wurden, war das immer ein negativer Vorbote. Da hattest du immer in den nächsten 3 bis 6 Monaten ging der Markt runter. Das hattest du 2007, das hattest du 2000, das hattest du 2019. Vorm Corona-Crash wissen ja auch viele nicht, wurden schon die Zinsen gesenkt, weil wir extreme Probleme in den Repo-Märkten hatten. Corona war dann eher noch der Katalysator. Und wir sehen jetzt gerade, dass halt viele Arbeitsmarktdaten in den USA auf einmal sehr schlecht ausgefallen sind. Die Datenerhebung da ist immer nebulös, da wird auch viel ausgewürfelt. Aber wenn wir aufgrund schlechter wirtschaftlicher Daten im September Zinskürzungen sehen, muss das nicht per se bullish sein, sondern ist eigentlich eher schon ein negativer Vorbote, weil historisch eben, und das ist ja auch, wir beide sind große Kritiker der Notenbank, sie ist immer zu spät dran mit allen Entscheidungen. Und wenn die Wirtschaft eigentlich in Wahrheit schon viel schwächer ist, dann ist sie jetzt vermutlich auch schon wieder zu spät dran und das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Aber auch das ist es gerade alles noch ein bisschen nebulös, weil du hast nach wie vor aus den USA auch Wirtschaftsdaten, die sehr stark sind, wo du siehst, eigentlich die Wirtschaft ist noch sehr robust, aber Arbeitsmarkt ist meistens auch so ein Vorbote und es wird auf jeden Fall, die Zeichen mehren sich, globale Liquidität toppt. Du siehst Leute wie Lubin und Tom Lee, die auf einmal über das Flippening widersprechen. Dogecoin ETF wird vermutlich jetzt bald approved, auch ein Ding, was meistens nicht im Bärenmarkt passiert.
Yeah.
Du siehst, dass eben die Wirtschaftsdaten aus den USA zumindest zweischneidig sind.
Also das Ende des Bullenmarktes ist absehbar.
Hängt immer vom Zeitrahmen ab. Ich glaube, das Ende vom Bullenmarkt im Bitcoin liegt Jahrzehnte noch
von,
vor
von diesem uns, Zyklus.
Von diesem aktuellen Zyklus.
Oder anders gesagt, wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, weil die Frage müssen wir jetzt noch beantworten, was diese globale Liquidität betrifft, die sich wiederum mit dem Bitcoin-Zyklus quasi deckt. Wie kann das sein, dass wir jahrzehntelang so einen Jojo-Phasen haben bei der Liquidität? Ist das irgendwie menschliche Natur oder ist das absichtlich gesteuert? Oder wie ist das das, was der Markt quasi, also wie gibt es das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das hängt auch viel mit den Business-Zyklen zusammen und generell einfach mit den Zinskürzungszyklen. Und wo sich das vermutlich über die letzten Jahre einfach in so ein System eingespielt hat, dass du eben diese Phasen hattest, wo du dann gemerkt hast, okay, wenn du in diesem Zeitraum über diese Anzahl der Jahre eben Zinsen erhöht oder gekürzt hast, hatte das dann positive, negative Effekte und dann hatten wir wieder einen Policy-Shift. Und auch das, wo ich aktuell viel drüber nachdenke, vielleicht sehen wir auch dieses Mal einen längeren Liquiditätszyklus, weil auch die Amerikaner so lange jetzt die Zinsen hochgehalten haben, auch die Chinesen fangen gerade erst an, wieder Geld ins System zu pumpen, dass sich dieser aktuelle Liquiditätszyklus noch tief in 2026 hinaus ausdehnt. Und deswegen ist das alles keine exakte Wissenschaft.
Es läuft doch Bitcoin immer voraus, der
Liquiditätszyklus. Genau.
Das war gleich schon die zweite Grafik, glaube ich.
Genau. Und dementsprechend ist es, glaube ich, was man jetzt einfach aktiv beobachten muss, aber mal im Hinterkopf behalten muss, sowohl der Vierjahreszyklus als auch der Liquiditätszyklus, sie toppen eigentlich alle am Ende diesen Jahres. Kann sich die Daten ändern, weil eben vielleicht die Geldpolitik sich auch dieses Mal nochmal ein bisschen anders verhält? Ja, aber this time is different sind immer gefährliche Worte an den Finanzmärkten. Und das ist eben so, wie setze ich das jetzt in der Praxis um? Ich persönlich, ich werde auf jeden Fall, ich habe auch schon ein bisschen Profit in diesem Zyklus mitgenommen, muss ich mich outen, auch wenn ich da mich in der Bitcoin-Community immer nicht ganz beliebt mache. Aber ich will auf jeden Fall noch ein paar weitere Profite nehmen und deshalb werde ich eben diese Daten genau beobachten über die nächsten Wochen und Monate. Und wenn eben weitere Signale kommen, die darauf hindeuten, dass es doch dieses Mal wie immer läuft, dann werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter verkaufen. Aber ich werde nie alle Bitcoin, auch weit über 50% werde ich immer halten, aber ein bisschen.
Also ich meine, was ich schon, wo ich als Hobby-Trader wirklich sehr erfolgreich war quasi den Boden zu verkaufen. Also was ich damit meine ist, die Angst, die da ist, in den Tiefsten eines Bärenmarktes, die kann man sich noch gar nicht vorstellen. Und jetzt würde ich gerne auch quasi reden, du sagst, es geht jetzt um die Leute, so wie das du beschrieben hast, haben wir vielleicht diese 100.000er-Schwelle, diese psychologische Schwelle, noch gar nicht nachhaltig hinter uns gelassen.
Ja.
Ja? Weil es immer noch Leute gibt, die sagen, an dieser Stelle verkaufe ich jetzt langsam ab und so weiter. Es gibt aber auch Leute, die sind erst in den letzten Wochen und Monaten überhaupt dazugekommen.
Ja.
Und für die ist es am stressigsten, jetzt schon zu hören, es geht vielleicht gleich wieder runter. Weil wir alle haben irgendwann mal den ultimativen Schmerz erfahren, wir werden reich, es geht 3 Tage rauf und dann geht es 3 Jahre runter. Ja?
Hundertprozentig. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich da auch nur selber an seiner eigenen finanziellen Bildung arbeitet. Weil wenn man jetzt angefangen hat, in den letzten Wochen in Bitcoin zu investieren, dann muss man eben sich ein Bewusstsein, dass man jetzt in der späten Phase des Zyklus investiert hat.
Ja,
und das heißt, man muss einfach jetzt, wer jetzt auch gerade kauft, mindestens Anlagehorizont von 3 bis 4 Jahren mitbringen. Sollte man generell bei jedem Investment, wenn man jetzt nicht ein ganz kurzfristiger Trader ist. Und das muss man sich einfach klar sein und das kann man auch für seine eigene Psychologie mitnehmen, dass wenn man im Bärenmarkt kauft, hat man immer das viel bessere Chance-Risiko-Verhältnis. Da ist es psychologisch immer schwieriger, weil du hörst in Nachrichten, Bitcoin ist schlecht, FTX ist pleite gegangen, jetzt fällt der Bitcoin endgültig auf null und so weiter. Aber da muss man seine eigene Psychologie austricksen und das habe ich auch erst selber über die Jahre gelernt. Dann möchte man eben kaufen. Wenn man sieht, dass Donald Trump über Bitcoin redet, dass die Jungs über Ethereum Flippening sprechen, dass jetzt ETFs und so weiter aufgelegt werden, das sind alles Dinge, die du eben schon in den späten Phasen des Bitcoin-Zyklus hast. Und jeder, der jetzt frisch bei Bitcoin dazugekommen ist und vielleicht auch sich noch nicht so intensiv mit Bitcoin beschäftigt hat, ein Datenpunkt ist eben dieser 4-Jahres-Zyklus, der bisher einfach unser bester Datensatz für Bitcoin
war. Und er passt zum Liquiditätszyklus. Genau. Er passt auch zum amerikanischen Wahlzyklus.
Genau.
Da gibt es ja auch diese Geschichte, dass Satoshi sich vielleicht an dem orientiert hat. Und das deutet aber alles darauf hin, dass wir am Ende sind, aber noch nicht am Ende, sondern dass wir quasi jetzt noch zumindest 2-3 Monate haben.
Genau, aber dieses Mental Framework ist eben wichtig zu verstehen, weil dann weiß man, okay, dieser Zyklus hat eben in 2022 angefangen. Ich bin jetzt in der späten Phase. Vermutlich, wenn es sich so wiederholt, wird irgendwo in Richtung 2027 der nächste Boden dann einfach sein. Und die nehmen wir an, es wiederholt sich so, dann hast du vermutlich 2027 wieder ein sehr, sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Aber jetzt musst du dich, glaube ich, entscheiden, wie gehst du damit um, wenn wir über die nächsten 12 Monate zum Beispiel einen 50% Drawdown haben. Sage ich einfach, ich denke das eh langfristig, ist mir egal, ich kaufe monatlich ein, nimm das mit. Wenn mich das stresst, dann ist es meistens liegt es eh daran, dass ich zu viel investiert habe.
Ja. Also wir machen hier natürlich auch keine Finanzberatung, ganz wichtig. Wir geben nur unsere Meinung ab und ein bisschen Entertainment. Aber man muss das vielleicht auch wirklich dazu sagen, auch wenn es keiner hören möchte, weil ich das aus eigener Erfahrung weiß. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, ich halte das, ich bin jetzt überzeugt, ich bin bei 100.000 Dollar oder bei 100.000 Euro, sogar noch schlimmer, bin bei 100.000 Euro in Bitcoin erst eingestiegen, ich halte es für immer. Aber wenn es dann runtergeht, ja, und wenn dann der Punkt kommt im Jahre 2027, wenn Bitcoin vielleicht wirklich wieder auch unter 100.000 knallt und so, also wenn wir vorher noch raufgehen und dann schreiben die Zeitungen, es ist tot und die EZB bringt ein neues Paper raus, ja, und die Angst ist enorm. Also das ist halt das Schwierige an der Anlegerpsychologie. Eigentlich sollte man kaufen, wenn jede Faser des Körpers sagt nein, und verkaufen, wenn jede Faser des Körpers sagt nein.
Ich glaube, wenn du das schaffst, deine Psychologie so auszudricksen, bist du 90% aller Investoren voraus.
Ja.
Weil du kaufst dann, wenn alle Angst haben, und verkaufst dann.
Aber das zeigt doch, wie schwer es ist.
Genau. Aber ich glaube, jetzt ist das Schöne ja auch dran. Du kannst dich jetzt noch einfach mental darauf vorbereiten und dir jetzt einfach ganz in Ruhe überlegen, wie gehe ich damit um? Was mache ich, wenn Bitcoin in 2027 bei 40.000 Dollar stehen würde? Ist mir das egal, weil ich eh langfristig dran glaube, und in 10 Jahren wird Bitcoin vermutlich mehrere hunderttausend wert sein, Theorie. Oder sage ich, okay, 60%, ich habe jetzt so eine große Summe auch vielleicht meines Anlagevermögens in Bitcoin investiert, das würde mich stressen. Und ich habe halt diese Phasen auch miterlebt, zum Beispiel im Corona-Crash, wer da in die Orderbücher reingeschaut hat, es sah zeitweise einfach so aus, als würde Bitcoin jetzt direkt auf Null fallen.
Ja.
Es war bei 3.000 Dollar, da waren vielleicht noch 20, 30 Millionen in Büchern, aber es ging einfach in einer Tour runter. Ich habe auch den 2017, 18er Zyklus voll mitgenommen, daraus auch viel gelernt, Ende 2017 in der Euphorie. Ein halbes Jahr später stand es so ungefähr bei 3.000 Dollar von damals 20.000. Und das heißt, Ich habe für mich diese Entscheidung getroffen, dass ich auf jeden Fall nicht meinen ganzen Bitcoin-Stack durch diesen nächsten Drawdown halte. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich vielleicht dann zu früh verkaufe.
Yeah.
Aber ich bin jetzt eben schon seit Jahren auch dabei, und ich will mit dem Geld vielleicht auch mal ein anderes Investment machen. Wir gründen auch gerade wieder eine neue Firma, will da Geld reinstecken. Und dementsprechend ist das für mich die persönliche Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber ich weiß auch, einen Teil werde ich einfach auf die nächsten 10, 20 Jahre halten. Aber am Ende, das sage ich auch immer, ist ja nicht dein Ziel, deine Satoshis, deine Bitcoin mit ins Grab zu nehmen. Irgendwann ist es ja eigentlich das Ziel, damit vielleicht auch irgendwer was anderes Produktives im Leben wieder zu machen. Und das ist eine sehr individuelle Frage.
Wobei wichtig ist, was du vorher gesagt hast, auch natürlich, dass wir in einer Zeit leben, in der in jeder richtigen Krise mit Gelddrucken geantwortet wird. Und ich glaube, das hat sich sicher nicht verändert.
100%.
Corona war für mich auch insofern ein Erlebnis, auch eine Story, vor der ich auch stehe. Ich habe damals, ich war auch 16, 17 dabei und so, aber immer nur Blödsinn gemacht. Und ich habe damals auch noch alles verkauft. Ich war einer von denen, die gesagt haben, es geht auf null. Und auch deswegen, weil ich mich mit dem Thema damals auch nicht wirklich, ich war nicht drin, okay? Ich hatte andere Sorgen, unter Anführungszeichen. Und dann, als das war der Moment, wo ich endgültig auch den Glauben verloren habe, dass es einen anderen Weg gibt als Geld drucken. Also dass wir dann plötzlich die Märkte vollgeschüttet haben mit Geld, und die ganze Weltwirtschaft ist stillgestanden, aber Bitcoin, Gold und die Aktienmärkte sind auf neue All-Time-Highs gestiegen. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, Ich habe es verstanden. Ja? Ja. Dankeschön, aber das ist der Grund, warum wir jetzt hier sitzen. Das heißt, glaubst du, langfristig bist du so einer, der sagt, Bitcoin geht auf 1 Million?
Hundertprozentig. Da habe ich keinen Zweifel dran. Nur der Weg dorthin wird kein einfacher sein. Mhm. Das wird eben keine geradlinige sein, sondern es wird eine Wellenbewegung sein. Und Stand jetzt, aufgrund anderer ökonomischer Zyklen, würde ich noch vor den 2030ern, und da traue ich mir nicht zu, ein Datum zu sagen, aber irgendwo so in 2026 bis 2028 erwarte ich nochmal eine große ökonomische Krise. Sei das sowas wie 2008, vielleicht sogar noch extremer, wo du dann eher 1929 denkst. Das ist alles Kaffeesatzleserei. Aber in dieser Phase, wo wir nochmal ein großes Liquiditätsproblem haben, weil vielleicht ein paar Banken pleite gehen, was auch immer passiert. Und in der Phase muss man nüchtern sagen, Bitcoin hat Corona-Crash war das Einzige, wo Bitcoin so durchlebt hat, und wir haben es gerade gehört, wir beide dachten, okay, jetzt geht es einfach auf Null. Ich glaube, in dieser Phase werden einfach alle Assets nochmal hart abverkauft werden. Und
bin gespannt, ob das passiert, wirklich. Weil du hattest das, ich habe jetzt gerade wieder den Big Short mir angesehen. Ja? 2008,
genialer Film,
aber das Ding bei 2008 war, dass es eben nicht fix war, dass es das Bailout gibt.
Ja.
Ja? Dass das doch ein bisschen überraschend war. Und dann später in den späteren Krisen war klar, okay, ja, die drucken das Ding einfach.
Ja. Vielleicht hast du recht, und wir sind in diesem neuen Paradigmen-Shift, wo man einfach sagt, jede Krise hat am Ende eine V-förmige Erholung. Egal, ob das Corona war, ob das Zölle waren. Es ist 1, 2, 3 Wochen Panik und danach geht es einfach V-förmig.
Inflation. Und die Inflation wird immer schlimmer.
Wieder nach oben. Ich kann mir nur einfach vorstellen, dass mal irgend so was Massives im System passiert, dass im ersten Moment Gelddrucken auch nicht funktioniert. Das ist aber These, und da muss man einfach für sich entscheiden. Ich habe einen Großteil meines Vermögens in Edelmetallen, in Bitcoin, die ich auch nicht anfange. Auch bei Gold, mir ist es egal, ob das nochmal 30% dann fällt. 2008 ist auch Gold fast 35% abverkauft worden. I don't care, weil ich nicht weiß, ob genau das passiert, was du dann sagst. Aber ein Teil habe ich einfach, den ich auch aktiver einfach handle. Und dazu gehört jetzt eben auch ein Teil von Bitcoin, dazu gehört mein ganzes Aktienportfolio. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass jeder für sich da die Entscheidungen trifft, wie er mit sowas umgeht. Und was auch ganz klar ist, wenn man sich auch viele der Bewertungsmetriken jetzt für den gerade amerikanischen Aktienmarkt anschaut, dann sind wir auch teilweise auf extremen Leveln, teilweise zumindest nähern wir uns extremen Leveln an. Und auch hier ist gerade einfach das Chance-Risiko-Verhältnis nicht optimal. Und wo ich auch persönlich bisher die besten Investments in meinem Leben getätigt habe, war halt, wenn ich geduldig darauf abgewartet habe, dass es nochmal irgendwelche Events gab. Egal, ob das eine Pandemie ist, eine Bankenkrise ist wie 2022, ob Trump irgendwas verkündet, ob wir eine geopolitische Krise haben. Du willst einfach immer für diese Momente Cash haben, dass du in den Krisen nachkaufen kannst. Und wenn du halt auf diesen hohen Bewertungsleveln bist, mehr oder weniger alle Assetklassen sind auf Allzeithoch, wenn dann ein paar schlechte Nachrichten kommen, dann kann es halt schnell sich der Markt drehen. Und dementsprechend arbeite ich gerade dran, so ein bisschen dann Cashquote in den Winter hinein aufzubauen, falls es eben 2026 mal wieder was Größeres passiert, dass ich Liquidität habe. Aber ich habe auch meinen Asset-Bucket, den ich einfach nicht anfasse, egal ob jetzt eine Krise, Krieg, Banken oder sonst was ist. Weil das ist das große Narrativ. Wenn wir uns beide heute für die nächsten 10 Jahre ins Koma legen und in 10 Jahren wieder aufwachen, dann ist die Geldmenge vermutlich extrem gestiegen. Vielleicht existiert in 10 Jahren auch unser heutiges Geldsystem nicht mehr, aber das spielt gar keine Rolle, die Inflation über die nächsten Jahre. Sie wird weiter leider steigen und dementsprechend werden alle möglichen Assetklassen auch eher im Preis zulegen.
Schauen wir uns die zweite Grafik an, die, glaube ich, auch direkt mit der Liquidität zu tun hat.
Bringen wir nochmal kurz auf den Bitcoin-Zyklus zurück. Den hätten wir eigentlich schon davor bringen müssen. Aber wo du auch letztendlich das nochmal unterstreichst, was wir jetzt gerade besprochen haben, hier nochmal visuell dargestellt, dass wir immer diese ähnlichen Phasen haben. Und was eben sehr, sehr faszinierend ist, und das ist eigentlich schon fast mindblowing, wenn du drüber nachdenkst, wenn du den 2015er-Zyklus anschaust und den 2020er-Zyklus vom Boden des Bärenmarkts bis zum absoluten Top hat es jeweils 1064 Tage gedauert. Mhm. Also wenn du das, ist eine Sample Size von 2, verstehe mich nicht falsch, hat jetzt keine statistische Relevanz, aber alleine, dass es einfach auf den Tag genau mehr oder weniger so funktioniert hat, und wenn du das jetzt eben jetzt wieder anschaust, 1064 Tage in die Zukunft vom Boden, als FTX pleite gegangen ist, dann landest du eben am Ende Oktober. Und das passt.
Ende Oktober.
Genau. Landest du eben auch ist wieder so in diesem Mental Framework irgendwo in Q4, deuten viele Daten darauf hin.
Dass direkt vom Boden, also von dem Tag, in dem die EZB gesagt hat, Bitcoin geht in die Irrelevanz.
Ja,
Von dem ist es dann Ende Oktober, wobei natürlich, wenn man sich den Chart genau ansieht, den Corona-Crash beispielsweise im März 2020, der war ja nicht, wobei da...
Aber hat kein neues Tief gemacht. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben kein neues Tief im Corona-Crash gemacht, sondern wir hatten eben schon in 2018 am Ende im November das Tief gemacht. Das ist auch interessant. Du hast bisher immer letztendlich sowohl in 2018 als eben auch beim FTX ist immer im November das Tief im November-Dezember-Zeitraum passiert. Genau. Aber das ist auch nur so wieder ein bisschen. Irgendwann wird dieses Phase natürlich auch brechen. Ich glaube nicht, dass wir in alle Ewigkeit Bitcoin sich in diesen Zyklen fortbewegt. Aber per se gibt es auf jeden Fall einige Datenpunkte, die darauf hindeuten, du solltest über die nächsten Wochen eben für dich die Entscheidung treffen. Bist du ein langfristiger Bitcoin-Besitzer oder nimmst du vielleicht mal ein paar Profite mit?
Und du bist der Meinung, also du gehst auf Nummer sicher und schließt das bis Ende Oktober ab auch?
Ich bin dann jemand, der, und da können wir gerne entweder nochmal sprechen, beziehungsweise ich poste, versuche auch relativ viel auf X zu posten, wo ich dann einfach sage, wie fühlt sich der Preis, wie entwickelt sich der Preis bis dahin, wie entwickeln sich andere makroökonomische Faktoren. Ich sage jetzt nicht, dass ich blind am 22. Oktober oder am 27. Oktober Bitcoin verkaufe. Da bin ich überhaupt nicht in dem Lager, sondern ich bin ja auch jemand, der dann einfach beruflich dann näher an den Märkten dran ist. Aber für mich ist es jetzt aktuell so mein Mental Framework irgendwo in diesem Zeitraum, muss ich auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Und wenn ich dann weitere Signale bekomme, dann werde ich vermutlich eher eben auf Nummer sicher gehen.
Was wären das für Signale, auf die du noch achtest? Weil wir können jetzt natürlich...
Also genau, wir haben, also für mich ist auf Preis-Action, sage ich immer, ist der King. Also wenn ich auf den Preis-Chart schaue, weil da ist letztendlich das ganze globale Wissen ist in der Preis-Action verinnerlicht. Und jetzt steht gerade heute Bitcoin bei etwa 113.000. Das heißt, die Welt hat gerade... Stimmt überein, dass gerade der faire Value ist für Bitcoin 113.000 und ich glaube, immer im Preis sind auch schon viele der Nachrichten, die wir vielleicht gar nicht kennen, schon längst alle eingepreist. Deshalb ist es für mich immer das klarste und neutralste Signal. Und wenn man da zum Beispiel einen Trendwechsel sieht, dass du zum Beispiel unter wichtige Moving Averages etc. fällst, dann würde ich sagen, man hat der Liquiditätsdaten, okay, ich muss vorsichtig werden. Was ich auf jeden Fall auch noch anschaue, sind ISM Manufacturing Daten aus den USA, jetzt eher wieder ein langfristiges Signal, aber wie entwickelt sich der Wirtschaftszyklus? Wir stehen aktuell knapp unter 50 in diesen Daten. Ist immer so, über 50 hast du eher eine wachsende Wirtschaft, unter 50 hast du eher eine kontrahierende Wirtschaft. Und eigentlich würde ich jetzt gerne sehen, dass die nächsten Daten über 50 sind. Das würde mir nochmal mehr Konfidenz geben, dass die amerikanische Wirtschaft weiter wächst, egal was die Arbeitsmarktdaten sagen. Wenn die nächsten Datenpunkte dort im September und Oktober, der erscheint monatlich, unter 50 sind, die Arbeitsmarktdaten weiter schwach sind, dann wird es, glaube ich, da Grund zur Sorge sein. Und ein Thema, über das wir vielleicht auch noch heute kurz reden können, ist natürlich MicroStrategy, die bisher
Fangen wir gleich damit an. Ich glaube, das war erst die letzte Grafik.
Schauen wir, was haben wir. Genau, ich glaube, wir haben jetzt nochmal eine kurzfristige Preisgrafik dabei.
Genau,
das war jetzt nur...
Bleiben wir vielleicht bei der kurz.
Da sind wir jetzt einfach nur wirklich jetzt mal auf Sicht der nächsten Wochen. Was sehen wir da? Sehen wir jetzt den Bitcoin-Kurs über die letzten 12 Monate. Wir sehen eine orangene Linie. Das ist der 50-Tages-Durchschnitt. Das ist jetzt eher ein kurzfristiger Indikator. Aber wir sehen, dass wir seit diesen Tiefs im April uns eigentlich nur einmal ganz kurz im Juni darunter bewegt haben und sonst sind wir immer darauf wieder zurückgekommen und von dort wieder gestiegen. Jetzt sind wir heute am Mittwoch zum ersten Mal wieder darunter gefallen. Das ist für mich kurzfristig ein Signal. Wenn wir wieder darüber gehen, wunderbar, alles im Lot, der Trend geht weiter nach oben. Solange wir jetzt aber darunter sind, ist es der erste Moment zur Vorsicht. Und die zweite Linie ist letztendlich die alte Supportlinie zwischen so 108.000 bis 112.000 Pi mal Daumen, wo wir über dieses Level ausgebrochen sind. Und jetzt gerade wieder drohen, darunter zu fallen. Und ich habe den Chart habe ich jetzt nicht dabei, aber wenn ihr euch nochmal an 2021 erinnert, wir machen im April das erste Hoch, haben dann diesen harten Abverkauf, kommen im November nochmal nach oben, gehen kurz über das alte Hoch drüber, fallen direkt wieder darunter und dann geht der Abverkauf los.
Das war eigentlich ungewöhnlich auch.
Genau.
Dieses doppelte Top.
Genau. Und meistens ist es aber so, wenn du von False Breakouts sowohl nach unten als auch nach oben hast, du meistens in den Finanzmärkten starke Bewegungen in die andere Richtung. Und wenn das Ganze jetzt hier über diese 110.000 nur ein False Breakout war, dann ist das zumindest, das bedeutet per se noch nicht, dass dieser Zyklus vorbei ist, aber das bedeutet, dass sich der Zyklus vielleicht auch zeitlich verschiebt und wir über die nächsten Wochen einen kleinen Mini-Bärenmarkt bekommen. Weil wenn wir, glaube ich, unter die 110 oder 109 wieder fallen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie zumindest auf 90 wieder zurückgehen. Und dann verschiebt sich die ganze Zeitebene, weil dann kommst du auch nicht mehr bis Oktober von 90 wieder auf 150 hoch. Das ist dann vermutlich zeitlich schwer zu sagen. Und deshalb ist es jetzt sehr spannend, einfach da kurzfristig zu sehen, erstens schaffen wir wieder einen 50-Day zu recovern und bleiben wir über diesen 110.000.
Und 150 ist dein Ziel oder warum 150?
Deshalb, weil ich glaube, du hast es vorhin gesagt, deswegen hatte ich es aufgenommen. Aber mein Ziel, mein Ziel ist aber tatsächlich so, wäre ein realistisches Ziel, glaube ich, dieses Jahr, wenn der Markt nochmal nach oben geht, dass wir so in den Bereich von 140 bis 150.000 gehen. Mhm. Viel höher, glaube ich, wäre nur möglich, wenn dieser Zyklus sich nach 2026 ausdehnt. Da brauchen wir einfach mehr, dann einfach Zeit schlicht und ergreifend. Wenn wir sagen, dieser Zyklus schafft es vielleicht sogar auf 200.000, dann würde ich sagen, geht es nur, wenn wir erst im Q1 oder Q2 das Top sehen.
Oder wir haben so einen crazy parabolischen Anstieg wie 2017. Und da ist meine Frage jetzt, ist der Markt schon zu groß? Gibt es schon zu viele Produkte, um überhaupt so einen, weil 2017 war noch schon noch, das war noch ein rein, quasi reiner Spotmarkt, nicht? Sind damals erst die ersten Futures, glaube ich, eingeführt worden und das war dann auch das Top.
Ja, hundertprozentig sowas damals.
Und dann gab's
da waren wir alle excited, dass jetzt die Wall Street kommt und dann war es vorbei.
Genau. Und dann gab es eigentlich keine parabolischen Übertreibungen in dieser Extremität ist, glaube ich, kein Wort, in dieser Extremform mehr.
Genau. Ja? Und ich finde, das zeigt auch, dass der Markt grundsätzlich erwachsener geworden ist und das ist auch nachhaltiger, weil extreme Anstiege hat man ja meistens, das ist in Bitcoins Geschichte gesehen, werden von extremen Abstiegen auch gefolgt. Und das heißt, die ganze Marktstruktur ist dieses Jahr auf jeden Fall, die letzten 3 Jahre auf jeden Fall gesünder geworden. Und das ist erstmal ein positives Signal. Aber was natürlich völlig klar ist, umso größer die Marktkapitalisierung wird, umso mehr Geld muss reinfließen, damit auch der Preis steigt. Und das war natürlich 2017 deutlich leichter, den Preis mal schnell 100-200% nach oben zu bringen. Und das ist dieses Mal schwerer. Und für so einen parabolischen Anstieg, ich kann mir aktuell tatsächlich schwer vorstellen, dass wir ihn wirklich noch so sehen. Würde mich natürlich freuen, wenn es so kommt. Was bräuchten wir dafür? Wir bräuchten auf jeden Fall Frieden in der Ukraine. Wir bräuchten einen super guten Handelsdeal zwischen USA und China. Und wir bräuchten vermutlich auch einfach mindestens mal 6 Monate sehr stabile Wirtschaftsdaten aus den USA. Wenn das alles kommt, was nicht unmöglich ist, wir können diese 3 Dinge alle schaffen, dann ist per se sicherlich noch der Nährboden da, dass wir nochmal so einen parabolischen Anstieg sehen, dann wirklich nochmal Euphorie in den Markt kommt. Weil das ist schon faszinierend. Bitcoin steht über 100.000 und jeder ist... Hättest du mir das vor 5 Jahren gesagt, hätte ich gedacht, okay, die Bild-Zeitung macht jeden Tag einen Brennpunkt zu Bitcoin. Aber es redet einfach keiner drüber. Ist so, ja, okay, Bitcoin ist jetzt bei 100.000.
Und das bei Gold auch nicht ganz viel anders.
Ja, bei Gold ist es natürlich, Gold ist noch mal mehr von den Leuten weg, aber bei Krypto hattest du immer eigentlich bei diesen Preisanstiegen immer diese Euphorie jetzt in den letzten Zyklen. Bei Gold ist es natürlich auch faszinierend, deswegen glaube ich, wird auch Gold noch viel, viel höher gehen über die nächsten Jahre, weil du auch, wenn du dir verschiedene Investmentstatistiken anschaust, wie institutionelle Investoren gerade in den USA investieren, die haben mehr oder weniger nach wie vor keine Allokation zu Gold. Auch noch sehr, sehr wenig bis gar nicht zu Bitcoin die meisten. Und ich glaube, deswegen sind wir auch für was den Goldbullenmarkt betrifft, der hat auch erst begonnen. Das wird noch viele Jahre weitergehen, aber natürlich auch in Schwankungen. Aber es sind sicherlich so von den Assets zum Investieren. Gold und Bitcoin sind für mich meine beiden Favoriten für die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Also Sentiment-Analysen sind natürlich immer schwierig, weil es ist immer so anekdotisch getrieben, nicht? Also ja, im Nachhinein wissen wir es, aber...
Aber das sind schon, finde ich, die Hard Facts, wenn du einfach schaust, okay, die haben alle, der Gold hat jetzt tatsächlich seit 2000 den S&P 500 outperformed. Sogar wenn du Dividenden mit einrechnest. Das ist eigentlich mindblowing, weil der S&P 500 hat sehr, sehr gut performt in den letzten 2,5 Jahrzehnten.
Ja, bis zum letzten Goldanstieg war er in Gold gemessen flat, der S&P 500.
Ja.
Und wenn wir das jetzt nehmen und sagen, okay, Bitcoin ist jetzt ein bisschen so wie Gold, aber ist ein bisschen wird jetzt auch konservativer, dann wird es vielleicht weniger aufregend. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum das Sentiment jetzt nicht so explodiert, weil einfach diese Euphorie, dieser parabolische Anstieg, dieser Wahnsinn jetzt derzeit sich nicht so abspielt.
Hundertprozentig, das würde absolut Sinn ergeben. Ich glaube, da hast du absolut recht. Und das ist jetzt die große Frage, die wir, glaube ich, über die nächsten Wochen und Monate beantwortet bekommen, ob wir eben nochmal so einen Sentiment-Push bekommen und so einen Preis-Push sehen oder ob wir jetzt vielleicht, sehen wir nochmal eine Rallye Richtung 130.000, aber wir sehen einfach nicht mehr diese extremen Sentiment-Euphorie wie in den letzten Zyklen, weil Bitcoin jetzt einfach erwachsener geworden ist und deshalb geht es nicht so in die Extreme. Muss aber auch ganz klar sagen, die menschliche Psychologie hat sich seit 5000 Jahren oder letztendlich seitdem der Mensch existiert nicht geändert. Und am Ende ist auch ein Preischart nur eine Abbildung von Gier und Angst. Und wenn es steil nach oben geht, dann setzt eben die Gier ein. Und wenn es steil nach unten geht, setzt die Angst ein. Und deswegen glaube ich, wird sich das per se, egal ob der Markt mal erwachsener wird, nicht ändern, weil auch professionelle Anleger spüren genauso das Gefühl von Euphorie und Angst. Aber man sieht es ganz klar, wir haben auch auf Sicht jetzt wirklich auf den nächsten 10 Jahre gesehen, es sind noch immer sau wenige Menschen sowohl in Bitcoin als auch in Edelmetallen investiert. Mhm. Und ich glaube, das sind die beiden Assetklassen, die von diesen geopolitischen Shifts auch am meisten profitieren werden.
Inflation, Vertrauensverlust, generell international. Was du bei Bitcoin halt noch hast, und das ist jetzt gleich auch die Überleitung zu MicroStrategy, und wir reden gleich über die Probleme von MicroStrategy, aber es gibt ja noch mehr Bitcoin-Treasury-Companies. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich bin auch der Meinung, es reicht dann. Ja? Aber zum Beispiel die Jack Mallers Tether Softbank-Geschichte, die ist ja noch nicht mal wirklich am Start. Das wäre ja quasi, wie soll ich sagen, ein klares Top-Signal wäre dann, dass die an den Start gehen, explodieren, nochmal 300.000 Bitcoin kaufen. Weißt du, was ich meine?
Also, das würde ich mir auch tatsächlich jetzt auch aus persönlicher, finanzieller Sicht wünschen, dass das
dass so der Preis kommt. Raufgeht.
Genau. und das heißt, ich bin ja auch, war auch, wenn ich habe da viele Videos und Twitter auch produziert in dem April-Crash, Leute kauft jetzt 80.000 Bitcoin, ist nochmal eine geniale Chance. Also ich bin auf jeden Fall, ich bin ein Bitcoin-Bulle schon seit Jahren. Ich habe ein Buch über Bitcoin geschrieben, also das nicht.
Mit relativ vielen Seiten. Ne?
Genau.
Wie viel hat es denn?
Über 600, weil wir halt auch einmal, das war so mein Lebenstraum, auch habe ich mit Marc gesagt, lass uns einmal auch Geldgeschichte aufarbeiten, um zu zeigen, wir machen seit tausenden Jahren immer wieder denselben Fehler und dann machen wir zu viele Schulden, drucken zu viel Geld und dann müssen wir den Reset-Button drücken und dann geht es halt wieder von vorne los.
Jetzt verstehe ich. Du musst jetzt auch auf die Bremse steigen, weil jetzt Leute sich dieses Buch kaufen und sich denken, Bitcoin ist geil, ich verkaufe sofort alles, was ich habe und du musst jetzt darauf achten, dass wenn es jetzt runtergeht, dann die Leute nicht mit der Fackel vor deinem Haus stehen.
Nee, das hoffe ich nicht, weil wir ja auch in dem Buch ganz klar auch über verschiedene Indikatoren gesprochen haben, wann man eben am besten kauft und wann man vielleicht eben eher vorsichtig sein sollte. Und lange Rede, kurzer Sinn, lass uns mal kurz über MicroStrategy sprechen. Ich per se, also erstens wir lieben freie Märkte und jeder kann tun und lassen, was er will. Und wenn die ganzen Firmen es für sinnvoll halten, jetzt Bitcoin oder auch Ethereum zu kaufen, be my guest. Ich würde da nie sagen, das müssen wir jetzt regulieren oder verbieten, weil es in einem freien Markt war, das vermutlich auch immer schon klar, dass es in diese Richtung früher oder später passieren wird. Nur ich glaube, es geht zu sehr ins Extreme und diese Firmen bauen zu großen Leverage auf. Und in Krisen kann das halt schiefgehen. MicroStrategy, muss man auch ganz klar sagen, hat erstens schon eine Krise überlebt, FTX, und ist auch so aufgestellt, dass es wirklich ein ganz, ganz tiefer Bärenmarkt werden muss, damit sie am Ende liquidiert werden oder in irgendeiner Form wirklich out of business gehen. Ich glaube aber trotzdem, mittlerweile, ich sehe nicht mehr die Sinnhaftigkeit da drin, immer mehr Bitcoin zu akquirieren, auch jetzt aus einer Bitcoin-Revolutionären aus einer Rebel-Sicht finde ich es auch nicht unterstützenswert, dass eine Firma so viel Prozent der Supply hält. Andererseits freie Märkte, mach was du willst. Aber ich befürchte, es wird früher oder später schiefgehen. Und es wäre besser gewesen, hätte Saylor schon vor einigen Monaten aufgehört zu kaufen. Dann hätte er noch immer einen sehr guten Durchschnittskurs gehabt und wäre vermutlich einfach in die Finanzgeschichte auf jeden Fall eingegangen, tut er so oder so. Aber ich glaube, sie übertreiben es. Und was man halt am MicroStrategy-Chart sieht, wenn wir uns den jetzt mal anschauen, der war historisch
letzte Grafik,
war er immer ein Vorbote. Und ganz kurz zur Erklärung, links oben, beziehungsweise aus.
Links oben. Ja.
Genau, sehen wir MicroStrategy 2021. Und was sehr wichtig ist, Bitcoin hat ja dieses Doppeltop gemacht, hat im Frühling 21 das erste Hoch und dann im November 21 das zweite Hoch. MicroStrategy hingegen hatte dieses Blow-off-Top bereits im Frühling 21, ist danach auch in den Bärenmarkt gefallen, hat nochmal einen weiteren Versuch gestartet, aber hat in 21 anders als der Bitcoin kein weiteres Hoch mehr geschafft. Und dann diese gelbe Linie, die dort eingezeichnet ist, ist dieses Mal der 200-Tages-Durchschnitt. Als wir dort drunter gefallen sind, dann im November, Dezember 21 hat der Bärenmarkt begonnen. Mhm. Und das ist wieder das Faszinierende und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, auch die Preis-Actions, das ist immer nur eine Abbildung von Gier und Angst und es wiederholen sich da immer wieder dieselben Patterns. Wenn man sich das 2025 anschaut, wir hatten auch wieder in den November hinein in 24 diesen Blow-off am Top. Bitcoin ebenso, beide in die Korrektur gegangen. Bitcoin macht ein neues Allzeithoch. MicroStrategy hat es bisher nicht geschafft und ist jetzt gerade dabei. Und deshalb wird diese Woche auch sehr interessant. Und Freitag Jackson Hole ist gerade wieder dabei, den 200-Tagesdurchschnitt zu verlieren. Und unsere Hoffnung jetzt als Bitcoiner, auch wenn wir vielleicht MicroStrategy kritisch sehen, ist auf jeden Fall, dass MicroStrategy jetzt von hier wieder nach oben dreht und eben nicht die 2021-Pattern wiederholt. Aber für mich ist es das erste große Warnzeichen, weil MicroStrategy zuletzt eben Bitcoin massiv underperformed hat und der Preis hier eben wieder droht, nach unten wegzubrechen. Und ich sehe für die nächsten 3 bis 5 Monate sehe ich keine Realität, in dem MicroStrategy zum Beispiel wieder auf $200 fällt und Bitcoin auf 150.000 steigt. Ich sehe keinen Grund, warum das passieren sollte, solange jetzt nicht irgendwas fundamental massiv in MicroStrategy schief geht. Und deshalb ist es, glaube ich, MicroStrategy jetzt auch ein sehr interessanter Chart, einfach für die nächsten Wochen zu beobachten. Schafft es der Preis letztendlich so über $350 zu bleiben oder sehen wir hier ein großes Rollover?
Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedora ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedora.io. Ich meine, das, was ich vorher erwähnt habe mit den anderen Bitcoin Treasury Companies, wäre natürlich ein potenzieller Grund. Also, dass man quasi, dass Leute rausrollieren aus MicroStrategy und in andere Bitcoin-Aktientitel reingehen, weil sie dort eine höhere Upside vermuten. MNAV hin oder her, diese ganzen neuen Zahlen, ist jetzt eine mögliche Erklärung. Und ich spiele jetzt quasi nur die Gegenstimme. Ich bin jetzt weder von der einen Sache noch von der anderen überzeugt. Das sind auch nur 2 Data Points, aber es ist sehr interessant, das so zu sehen. Ja?
Hundertprozentig. Und da kannst du auch hundertprozentig recht haben. Und das ist ja immer das Wichtigste. Ich versuche einfach verschiedene Datenpunkte zu kombinieren, um mir daraus ein Gesamtbild zu machen. Ich sage nicht nur, weil jetzt MicroStrategy underperformt, deswegen fällt jetzt Bitcoin wieder auf 80.000. Weil wie du richtig sagst, sicherlich hat auch MicroStrategy in dem Sinne Probleme, dass es jetzt mehr Konkurrenten für das Geschäftsmodell
gibt. Aber sie halten was, 600.000 Bitcoin. Genau, also du hast schon recht, ne? wenn Bitcoin raufgeht, ist die Chance, dass MicroStrategy gleichzeitig stark runtergeht.
Weil dann wäre es ja ein mega auch Value-Investment in MicroStrategy und das würde der Markt dann auch wahrnehmen. Gerade wenn Bitcoin dann in diese Euphoriephase geht, dann kann MicroStrategy einfach, sehe ich keine Realität, in dem das groß fällt. Dann müsste es zumindest einfach mal seitwärts laufen und die Leute rotieren vielleicht eher an andere Treasury Companies, fair enough, aber es nicht unter $350 und Bitcoin auf 150.000. Das kann einfach nicht in meinen Augen passieren und deswegen ist das, glaube ich, auch einfach ein Vorbote und es war eben halt auch 2021 dieser Vorbote und dementsprechend sind es einfach 2 Datenpunkte. Einerseits bleibt Bitcoin jetzt einfach über die nächsten 2 Wochen so über diesen Bereich von 108.000 und zweitens schafft auch MicroStrategy sich zu stabilisieren. Wenn das passiert, wunderbar, Liquiditätszyklus nach oben, wir sind gut in Fahrt.
Also es braucht
nichts passiert. Muss man sich die harten Fragen für sein Investmentportfolio stellen.
Gut, jetzt stelle ich mal eine Frage. Für all die sich jetzt denken, ach fuck, damit habe ich nicht gerechnet. Der Flo sagt, wir sind potenziell schon am Ende des Bullenmarktes. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was verkaufen. Was ist denn für diejenigen, die jetzt noch keine, wenn wir sagen, wir verkaufen für Euro, Dollar, was auch immer. Ja, also das, bitte prügelt's mich jetzt nicht, aber wir machen jetzt genau dieses Spiel, das du nicht sagst. Was wäre die Strategie, wenn man jetzt erst anfängt, darüber nachzudenken, quasi um das Maximum noch rauszuholen?
Ich glaube, Erstmal erst wieder, es ist keine Finanzberatung, es ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ja. Und ich glaube, die Frage 1 musst du, die man sich einfach stellen muss, ist die wichtigste Frage, will ich überhaupt in diesem Zyklus verkaufen oder sehe ich das als Investment für die nächsten 10 Jahre?
Wenn die Antwort ja ist, wenn man sagt, man möchte nicht alles, genau. Aber das ist ja bei Investments, das ist ja keine Fußballmannschaft. Du kannst genau. Ja verschiedene Fans, du kannst ja. Verschiedene Investments haben und kannst auch unterschiedlich damit umgehen.
Hundertprozentig. Ja. Aber da wären für mich eben jetzt schon mal die zwei Datenpunkte, wären, okay, MicroStrategy sollte keine, wenn ich 2 Wochenschlüsse bei MicroStrategy unter $350 sehe und 2 Wochenschlüsse bei Bitcoin unter 108.000, dann wären das für mich sehr, sehr große Signale, dass wir vielleicht jetzt auch schon in den nächsten Bärenmarkt gehen. Kann dieser Bärenmarkt vielleicht auch einfach nur 3 bis 6 Monate dauern und wir sehen nochmal in 2026 einen massiven Run? Hundertprozentig. Mm. Aber ich glaube, wenn der Preis unter 108.000 fällt, wäre mal mein erstes Ziel, dass wir zumindest mal Richtung 90.000 gehen, vielleicht in der Folge auch nochmal Richtung 70.000. Sind übrigens Kurse, wo ich dann tatsächlich auch schon wieder anfangen würde nachzukaufen. Aber zu dem Zeitpunkt wissen wir nicht, ob es vielleicht nicht auch einen dramatischen Bärenmarkt gibt und wir wieder auf 50.000, 40.000 gehen. Weil wenn man jetzt sagt, okay, das Ding fällt nur auf 90.000. Ja, was soll ich da bei 108.000 verkaufen? Das ist normale Volatilität im Bitcoin-Bereich. Aber wir wissen es zu dem Zeitpunkt eben nicht. Und das heißt, ich muss da bei 108.000 dann die Entscheidung treffen, die mit eben einem unbekannten Informationslage, weil ich nicht weiß, geht es nur auf 90 oder geht es vielleicht sogar auf 50 runter. Und für mich persönlich würde ich jetzt nicht nochmal einen 50% Drawdown plus in Bitcoin mit meinem gesamten Exposure, das ich gerade habe, durchsetzen wollen. Und das wäre für mich eben diese 2 Datenpunkte jetzt mal, wenn man es, ich würde noch mehr mit beeinziehen, aber 2 ganz einfache, wie verhält sich jetzt der Bitcoin-Kurs, wie verhält sich MicroStrategy, gerade auch nach Freitag, nach Jackson Hole. Im Optimalfall sehen wir eh am Freitag, die Kurse drehen nach oben, weil die wieder irgendwas wunderbar, wir drucken Geld oder sonst was erzählen, was die Märkte eher nach oben beflügelt. Wenn sie das aber nicht machen, ist das für mich größeres Warnsignal.
Ja, gut, so wie ich mein Glück
kenne. Und letzter noch ein ganz wichtiger Datenpunkt.
Ja.
Ich würde sagen, wir einfaches Beispiel, du hast aktuell 10.000 Euro in Bitcoin investiert und sagst, du würdest gerne 10% verkaufen, also 1.000 Euro, so kannst du es auch mit 100.000 oder 1 Million natürlich durchspielen. Ich würde nie alles auf einmal verkaufen, ich würde auch immer in Tranchen abverkaufen, dass ich mal sage, okay, ich verkaufe die ersten 2,5% und dann vielleicht nochmal die nächsten 2,5%, so würde ich es auch übrigens nach oben machen. Wenn man sich sagt, ich würde gerne in den Bereich ab 140.000 verkaufen, dann würde ich nicht blind bei 140.000 eine Verkaufsorder setzen, sondern würde dort auch in Tranchen vorgehen, dann bei 140, vielleicht bei 145 etc. Und das ist, glaube ich, gerade bei volatilen Assets immer so eine ganz einfache und sinnvolle Herangehensweise in Tranchen
also rein
und raus zu skalieren.
Also statt quasi Euro-Cost-Averaging beim Einkauf machen, machst du Bitcoin-Price-Averaging beim Verkauf.
Genau. Und das wäre jetzt mal der Plan, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es sind jetzt, glaube ich, die nächsten 2 Wochen im August, es sind sehr entscheidend. Meine Grundbias ist nach wie vor, wir sehen einen Run am Ende des Jahres nach oben. Aber wenn mir die Preis-Action halt sagt, hey, es aus welchen Gründen auch immer, der Preis fällt hier weiter, es kommen keine Käufer in den Markt, die den Preis jetzt auch über 110.000 halten, dann würde ich erstmal zumindest etwas verkaufen. Und man kann es vielleicht auch, letzter Gedanke auch noch, weil es ist eben eine sehr schwierige und individuelle Frage immer. Und ich würde es so hingehen, sagen wir nochmal, ich will 10% oder nehmen wir an, ich will 20% verkaufen. Dann würde ich vermutlich sagen, ich verkaufe 10% einfach, wenn wir unter die 108.000 fallen. Die anderen 10% verkaufe ich nur, wenn wir nochmal einen Run nach oben sehen. Mhm. Wenn wir jetzt schon im Bärenmarkt gehen, c'est la vie, dann halte ich die einfach durch. Ich bin ein langfristiger Investor und verkaufe die nicht. Aber so würde ich es haben, ich verkaufe 10%, wir fallen gehen unter 108.000, gehen vielleicht auf 100.000 zurück, sehen davon nochmal eine Rallye auf 140.000. Also wir bekommen gar keinen tieferen Drawdown und dann verkaufe ich meine anderen 10% bei 140.000. Aber das sind grundsätzlich immer sehr individuelle Fragen und jeder findet darauf eine andere Antwort. Aber ich glaube, das Einzige ist, was wichtig erstmal ist, man muss für sich selber drüber nachdenken. Das gilt nicht nur für Bitcoin. Wie gehe ich jetzt vielleicht in den nächsten 6 bis 12 Monaten, wenn es größere Marktturbulenzen gibt, mit meinen Investments um? Und bin ich einfach glücklich damit, auch größere Drawdowns durchzustehen? Schafft das auch psychologisch? Oder bin ich gerade all in und will mir eigentlich nächstes Jahr ein neues Auto kaufen? Und wenn die Kurse jetzt um 40% fallen, wäre das eigentlich sehr, sehr ungünstig für mich.
Es ist für mich natürlich, also so wie ich mein Glück kenne, weil wir jetzt mal eine kurzfristige Folge machen, die wir am Mittwochabend, am Mittwochnachmittag aufnehmen und sie kommt, dann steigt es wahrscheinlich morgen schon auf 200.000 oder so, ja, dann kann ich die Folge kübeln, aber
Dann würde ich sagen, dann sitzen wir beide, geben wir uns ein virtuelles High Five, weil wir wollen das ja, dass die Kurse steigen, aber man muss einfach immer sagen, wir sind in der Endphase des Zyklus
ja.
Und deswegen vorsichtig sein.
Ich will, dass mir der Preis das Signal gibt, das er mir gibt. Also ja. Was wollen, dass die Preise steigen? Ich meine, wir haben schon alles erlebt. Ich bin hier auch, wie gesagt, ich bin hier auch gesessen bei 15.000 Euro und hatte gerade irgendwie eineinhalb Jahren einen Bitcoin-Podcast am Laufen und habe mir gedacht, ja, fuck, ja. Aber jetzt wiederum vermisse ich fast ein bisschen den Bärenmarkt, so gesehen. Und was du jetzt auch beschrieben hast, so ein bisschen im Nebensatz, ist ja auch die Möglichkeit, dass quasi der Vierjahreszyklus quasi doppelt bricht. Ne? Dass du quasi, dass er früher aufhört möglicherweise, gar nicht geht bis in Dezember. Das ist dann noch grob ein Vierjahreszyklus, aber dass dann vielleicht auch der Bärenmarkt kürzer ist, weil du hast recht. Aber gut, wir haben zwei, was den Vierjahreszyklus betrifft, haben wir zwei Argumente. Wir haben dieses Liquiditätsargument und wenn ich dich da richtig verstanden habe, da ist das Top, also der Zyklus ist ja noch nicht ganz am Ende. Der Liquiditätszyklus hätte
auf bisschen jeden Luft. Fall, genau, hundertprozentig. Ja. Und das ist eigentlich auch, das ist mein Nummer 1 Indikator, auf den ich achte. Aber wenn der Preis jetzt über die nächsten Wochen eben davon abweicht, dann muss ich einfach sagen, okay, der Preis hat immer recht und dann ist eben, haben wir da jetzt einen Disconnect zwischen der Liquidität. Nochmal zur Erinnerung, wir haben so um die 85% Korrelation. Das heißt, in 15% der Fälle kann Bitcoin von der globalen Liquidität abweichen und das heißt, Preis ist am Ende trotzdem immer der König in meinen Augen, aber globale Liquidität ist für mich so der Top Nummer 1 makroökonomischer Indikator und der sagt auf jeden Fall Jahresende, grünes Licht und wir sehen 150.000, 150.000, alle Bitcoiner freuen sich.
Ja, wobei ganz ehrlich, jetzt ist die Stimmung gerade am Boden, aber 150.000 wäre nicht genug für die meisten. Wir hatten vor wenigen Tagen, wenigen Wochen so viel Euphorie im Markt, dass es geheißen hat, also 200.000 ist fix, 500.000 ist drinnen und es gibt immer noch die von 1 Million in diesem Zyklus träumen.
Aber ich glaube, das sind halt Träumereien. Und das heißt, jemand auch wie wir beide, die schon diese Euphoriephasen in 2017 erlebt haben, da hieß es, okay, jetzt 2018 kommt die Wall Street, wir gehen auf 100.000. Ja. Anders 2021, jetzt kommt die Wall Street, jetzt gehen wir sicherlich auf 100.000. Und deswegen kann ich da immer nur sagen, bisher waren immer auch in den Bitcoin-Phasen die realistischen Preisziele haben am Ende gewonnen. Und immer diese Mondziele haben nicht. Und ich halt mehr, es ist, also das würde ich auf jeden Fall sagen, es ist unmöglich, dass wir in diesem Zyklus 1 Million sind. Das wird in keiner Realität passieren. Glaube ich, das passiert vermutlich im übernächsten Zyklus. Ja. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber in diesem Zyklus unmöglich. Also es kann da müsste de facto unser Geldsystem mehr oder weniger irgendwas, ein kompletter Black Swan passieren. Und wenn das nicht ist, dann wird maximal das höchste der Gefühle ist, glaube ich, dass wir Richtung 200.000 gehen. Und da müsste einfach jetzt über die nächsten 6 Monate alles optimal in der Welt laufen. Und ich drücke die Daumen für Bitcoin, aber auch für die Welt. Wenn der Krieg in der Ukraine beendet wird, wäre es, glaube ich, ein großer Gewinn für die Menschheit. Wenn die USA und China ökonomisch in irgendeiner Form auf demselben Nenner sind, wäre das, glaube ich, auch für uns alle ein großer Gewinner. Und Bitcoin wäre davon auf jeden Fall auch ein großer Profit.
Glaubst du, dass Trump, der ja wirklich ganz, ganz massiv auf diese ganzen Aktienmärkte, generell Finanzmärkte schaut, dass das auch ein Treiber ist, dass das quasi... Weil das sind ja so richtige Data Points, wo man sagen kann, okay, abgehakt, ja, also Friedensvertrag einerseits und Deal mit China andererseits, dass man wirklich, weil Unsicherheit ist das, was die Märkte nicht wollen, ja. Und jetzt ist aber der Krieg schon so lange und der Handelsstreit schon so lange, dass wir uns an die Unsicherheit schon gewöhnt haben. Da wäre ein bisschen Spielraum sozusagen.
Genau, aber ich glaube, die Märkte haben bei beiden aktuell eher das Sentiment eingepreist, dass wir es lösen können. Mhm. Also negative Nachrichten würden, glaube ich, da sehr negativ aufgenommen werden.
Okay.
Aber das ist vielleicht auch nochmal zur Preisdiskussion der letzte Gedanke oder auch zur Zykluslänge. Wir haben ja nächstes Jahr die Midterms in den USA und sicherlich wird die aktuelle Regierung alles versuchen, die Märkte bis dahin in irgendeiner Form oben zu halten. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht sehen wir eben noch einen Zyklus Richtung 2026 hinein. Das müssen wir entscheiden, wie im Oktober, November, Dezember sich die Welt entwickelt hat. Weil per se wäre es aus Sicht von Trump oder generell der aktuellen Regierung sicherlich das Beste. Wir schaffen es irgendwie, die Märkte in die Midterms zu retten und ziehen in Anführungszeichen erst danach den Stecker. Weil eine größerer Finanzmarktcrash oder auch eine größere Korrektur vor den Midterms würde sicher jetzt nicht den Republikanern in die Karten spielen.
Lass uns einen Deal machen. Wenn sich in den nächsten Wochen und Monaten die Dinge ein bisschen geklärt haben, dann schalten wir es nochmal zusammen und machen dazu ein Update.
Hundertprozentig, gerne.
Es gibt einen Hinweis darauf, dass das Top zumindest noch nicht drin ist. Wenn das Top drin ist, dann
dein Friseur hat ja noch nichts davon erzählt.
Nein, ich habe keinen Friseur. Ich sag immer, das ist die Frisur ist das Einzige, wo ich Geld spare. Ja? Nee. Nicht das, sondern das Top ist eigentlich dann drinnen, wenn quasi die aktuelle Folge, die ich zum Preis mache, jemand da sitzt und sagt, der Bullenmarkt ist noch nicht vorbei. Ganz sicher. Und das, also jetzt, wir haben jetzt noch diese, kennst du das Konzept Wall of Worry? Ja. Wir haben jetzt noch diese, ja. es fehlt, wie wir am Anfang besprochen haben, das ist natürlich keine genaue Wissenschaft, aber es fehlt diese Ultra-Euphorie.
Und deshalb hatte ich auch im April, habe ich auch mehrere Videos mit Marc, mit Philipp Hopf gedreht, wo immer das gesagt haben, als alle Panik hatten wegen den Zöllen. Leute, so hört sicher nicht dieser Bullenmarkt auf. Jetzt haben alle Angst, das ist nochmal eigentlich ein Geschenk, jetzt günstig nachzukaufen. Und es reichen ein paar positive Nachrichten rund um die ganzen Zölle, Wirtschaftsziel. Und wir werden die nächsten Wochen und Monate nochmal stark steigen. Nur man darf halt auch nicht vergessen, wir haben jetzt unfassbare Rallyes gesehen. Also Bitcoin ist ja 50% gestiegen, Ethereum ist, glaube ich, 240% oder sowas gestiegen. Die Aktienmärkte.
Gegen Dollar.
Gegen Dollar.
Ja, ich schaue mir nur den, also der genau. Chart gegenüber Bitcoin ist nicht zu beeindrucken.
Genau, aber wenn du dir auch generell die Aktien anschaust, Aktien wie Palantir, Robinhood, die hatten ja massivste Rallyes, teilweise 100-200%. Und das sind ja nicht unbedingt Penny-Stocks. Und dementsprechend muss man sagen, wir sind von dieser Wall of Worry, sind wir jetzt auf jeden Fall schon ein gutes Stück nach oben geklettert. Und ich glaube tatsächlich, und das, wir sind noch nicht am Top, aber es mehren sich einfach die Zeichen, die mir sagen, okay, ich muss langsam vorsichtig werden und es wird so langsam eben.
Also zusammengefasst ist, du glaubst noch nicht, dass wir das Top schon gesehen haben, aber du sagst, es würde dich auch nicht überraschen, wenn es tatsächlich schon war.
Wenn ich einfach meine Zahlen, ich würde sagen 75, 25, dass der Top noch nicht drin war, dass wir dieses Jahr noch höhere Kurse sehen.
Aber nicht viel höhere Kurse. Sondern
quasi 140 bis 150.000, das wäre ja schon nochmal in der Zeit für ein Asset, jetzt auch mit der Marktkapitalisierung, schon nochmal auch ein guter Sprung. Und freue ich mich über 200.000, ja, aber das, glaube ich, sehen wir nur, wenn wir noch Zyklus bis 2026 haben.
Und man darf ja auch nicht vergessen, ja, die Wall Street, 2017 haben wir es gesagt, 21, jetzt ist sie wirklich da, aber was bedeutet das denn? Weil die Anleger an der Wall Street, es sind ja keine, die quasi auf Coinbase oder was auch immer auf dem Handy schnell mal kaufen, sondern die wollen ja auch langfristig rein vielleicht und dann warten sie eher auf niedrigere Kurse und auf den nächsten Bärenmarkt und so weiter.
Vor allem sind sie vielleicht wie wir beide auch nicht oder viele unserer Zuhörer jetzt auch nicht ideologisch dabei. Und am Ende des Tages ist, wenn ein Risk-Off-Event kommt, dann schaut irgendein große institutionelle Investor auf sein Portfolio und klassifiziert das und sagt, okay, Bitcoin ist ganz außen aus der Risk-Curve, das wird als erstes verkauft. Und Bitcoin-ETF kannst du ja noch leichter verkaufen als Bitcoin-Spot-Holding. Drückst du Montagmorgen auf den Knopf und der Bitcoin-ETF ist wieder draußen aus dem Portfolio und kannst ja auch, wenn du deine Meinung am Donnerstag wieder änderst, direkt wieder reinkaufen. Aber solche Investoren agieren ja häufig dann auch einfach flexibler. Und aber man muss ganz klar sagen, ein Bitcoin-ETF wird in den meisten amerikanischen institutionellen Portfolios, wenn ein Risk-Off-Event kommt, werden sie es als erstes rauswerfen.
Also deswegen, das ist ja der Grund, warum Bitcoin und Gold auch in Krisen abverkauft werden, weil es ist ja pure Liquidität.
Genau.
Und das ist ja auch ein Vorteil von Bitcoin.
Hundertprozentig.
Aber ist es vielleicht abschließend, findest du es, also ideologisch, ich verstehe, was du meinst, aber in einem globalen Inflationsszenario von den ganzen Dingen, die wir jetzt besprochen haben, langfristig betrachtet, findest du es ideologisch, das knappste Geld der Welt zu halten als Absicherung dagegen oder ist es einfach nur logisch, nicht ideologisch, sondern logisch?
Hundertprozentig, aber ich glaube, in diesen Sphären bewegt man sich dort noch nicht, weil ansonsten wäre auch die Allokation generell zu Bitcoin und Gold viel höher. Da sieht man es eher aus Rendite-Sicht und aus einer Risikovolatilitätsperspektive. Und vor allem, es gibt diesen anderen, also der beste Wall Street-Film ist natürlich der Big Short. Der zweitbeste ist in meinen Augen Margin Call. Und ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, wo sie dann alle das Management von der Bank im Büroraum abends sitzen und überlegen, was sie am nächsten Morgen und dann heißt Sell it all.
Ja, Margin Call.
Genau.
Beim Margin Call habe ich das Problem, dass es den zwar auf Amazon Prime gibt, aber nur auf Deutsch.
Aber du musst ihn auf Englisch schauen.
Ja, ja, klar. aber ich habe ihn bis jetzt, ich war zu faul quasi, ihn mir illegal zu checken. Dann würde ich ja nie machen. Aber ich habe gehört, Piracy is making a comeback.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Aber da gibt es eben diese Szene, dass sie wissen, dass Anleihen in ihrem Portfolio faul geworden sind und sie müssen es schnellstmöglich abstoßen. Dann überlegen sie, wie sie am besten aus dieser Situation hinauskommen. Und dann heißt es einfach, Leute, wir brauchen Liquidität. Was machen wir? Und dann sagt eben der Chief Investment Officer, sell it all.
Hast du die Arte-Serie Bad Banks gesehen?
Ja.
Ist auch cool, oder?
Ja, hundertprozentig. Es gibt ein paar schöne Ausreißer.
Eine deutsche Serie.
Genau.
Eine deutsche Serie.
Arte hat immer wieder wunderschöne Dokumentationen in den letzten Jahren gemacht zu verschiedensten Themen. Aber lange Rede, kurzer Sinn.
Hast du Devils gesehen?
Devils, glaube ich.
Sky Europe. Da gibt es auch eine Banker-Serie, die ich immer wieder zitiere, weil sie in Bitcoiner-Kreisen nicht oft vorkommt. Da gibt es eine eigene Folge, die heißt Satoshi Nakamoto. Also es gibt eine eigene Bitcoin-Folge in dieser Serie.
In einer anderen Banker-Serie in Billions. Hedgefonds hat es ja auch am Ende dann etwas immer mal wieder wurde Krypto zitiert. Aber um nochmal zurückzukommen. Was ist 2008 auch passiert oder was ist auch in diesem Film Margin Call passiert? Wenn du Liquidität brauchst, dann hast du keine Zeit dafür, ob jetzt Bitcoin die beste Absicherung ist. Da weißt du, wenn wir nicht Liquidität bekommen, dann ist mein Hedgefonds oder meine Bank am Ende. Und da hast du dann keine Zeit mehr für eine andere Logik. Das ist das Einzige, ich muss aus diesen Assets raus, weil ich den Cashflow davon letztendlich benötige. Und das hat man 2008, das war ja dann am Ende das große Problem, dass niemanden vertraut hat, diese Assets keiner mehr kaufen wollte und deshalb die Banken nicht mehr an Liquidität gekommen sind. Und dementsprechend dann am Ende die Fed das Bailout machen musste. Für Lehman kam es zu spät, beziehungsweise die hat man über die Wupper gehen lassen. Aber das darf man nicht unterschätzen in diesen Liquiditätsphasen, was dann am Markt einfach los ist. Und das ist eben auch deshalb am Big Short ist einfach ein Must, das anzuschauen, um sich mal reinzuversetzen, was passiert dann in diesen Momenten, kann da am Markt passieren. Und ich glaube, das ist generell letzter Gedanke für diese Folge, das ist generell, glaube ich, ein Problem der jetzigen Investorengeneration, dass viele das einfach noch nie live in Realität miterlebt haben, mal eine längere Krise, die keine V-förmige Erholung sieht. Und das wird eben sehr, sehr spannend sein, wie sich generell da die Märkte und auch die Investoren verhalten, wenn wir so ein Event mal erleben. Und ich glaube, Liquidität, Gelddrucken hin oder her, wir werden es in unseren Lebzeiten und auch, ich meiner Meinung nach, noch in dieser Dekade so ein größeres Liquiditätsevent erleben. Und ich glaube, da wird es nochmal vogelwild werden an den Märkten.
Das glaube ich auch. Das
da können wir auch 24 passieren. Stunden dann livestreamen.
Dann machen wir 24 Stunden Livestream, alles geht rauf, alles geht runter. Aber das hat mir auch richtig Angst gemacht, was du gesagt hast, weil du gesagt hast, es kann Phasen geben, in denen das Gelddrucken nicht funktioniert. Und das macht mir deswegen Angst, weil das sind dann wirklich die Phasen, die dann potenziell eine Hyperinflation loskicken können. Ja, wenn du sagst, ah shit, ich muss noch mehr rein, noch mehr rein, noch mehr rein, noch mehr rein, irgendwann kommt die Ketchupflasche raus. Und ich sage das deswegen, weil wir gehören beide zu denen, die, glaube ich, teilweise über 10 Jahre lang von der Inflation geredet haben, und das hat niemand geglaubt. Ich habe heute erst rausgesucht, von den linken Think Tank in Österreich, da wurde noch, ich glaube, 2021 war das, hat es noch geheißen, keine Angst vor der Inflation, und jetzt haben wir die höchste Inflation in der Eurozone oder eine der höchsten, es steigt 3,6, 3,7%, deutlich höher als der ohnehin angestrebte Geldentwertung. Und das Problem ist wirklich, einer der Gründe, warum die Euphorie im Retail-Markt bei Bitcoin nicht da ist, kann auch einfach sein, weil die Leute keine Kohle haben.
Hundertprozentig. Ich meine, wenn du heute, weißt du selber, als mehrfacher Familienvater mit deiner Familie Abendessen gehst, es wird immer mehr zum Luxus und ist auf jeden Fall so, dass die Inflation jetzt alle Gesellschaftsteile immer mehr erreicht. Und dafür ist meiner Meinung nach noch immer eigentlich die Stimmung relativ ruhig und das ist noch immer ein sehr wenig repräsentiertes Thema im öffentlichen Diskurs. Ja, Inflation ist irgendwie da, ist ein Problem, aber es gibt noch keine Brennpunkte dazu.
Ja, weil die Leute glauben, dass es wieder normal wird. Weil sie glauben, das ist nur kurzfristig und irgendwann fangen die Preise im Supermarkt an zu sinken.
Ich hoffe, würde es mir natürlich für uns alle wünschen, aber ich glaube, dass wir sind eben einfach auch in der Endphase dieses Geldsystems und diese Endphase von einem Geldsystem ziehen sich eben über Jahre und es wird vermutlich noch selbst in die Mitte der 2030er hineingehen, aber ich bin voll bei dir. Meine große Sorge ist auch, dass auf diese nächste große Krise, egal was sie auslöst, wir riesige Geldfluten sehen werden. Und da wird das, glaube ich, wird dann der entscheidende Moment sein zu sehen, wird man da einfach die Kontrolle über das Vertrauen ins Geldsystem verlieren. Und wenn wir da einen großen Switch sehen und wenn du Scott Bessent, das eindringlichste Zitat eigentlich, was ich von einem Politiker in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Das hat er im Sommer vor der amerikanischen Wahl gesagt, beim Manhattan Institute in einem Interview. Ich würde gerne Finanzminister sein, weil ich glaube, wir werden massive Veränderungen im Geldsystem sehen und ich würde das gerne mitbegleiten oder mitverändern. Mhm. Und das hat ja der aktuelle amerikanische Finanzminister gesagt. Jemand, der auch in der ganzen Bankenwelt bestens vernetzt ist, der unter George Soros gelernt hat. Wenn dir so jemand was sagt, das ist quasi, was für eine Nachricht brauchst du noch, dass wir jetzt vermutlich massive Umbrüche über die nächsten Jahre sehen und die mächtigsten Leute im System sagen dir das sogar offen, es wird kommen, sie wollen das auch verändern. Ich glaube auch, wir beide würden ja zustimmen, das ist notwendig, dass wir diese Veränderungen sehen, aber es ist natürlich klar und das haben wir auch hier im Buch, wollten wir das einfach niederschreiben, geschichtlich ist das nie ruhig verlaufen.
Ja.
Das ist einfach der ökonomische Winter und das Letztes Wort von mir heute. Nach dem Winter kommt aber auch immer wieder der Frühling. Und ich glaube, mit einem anderen Geldsystem werden wir einen wunderbaren Frühling und Sommer in den 2030er, 2040er hinein dann sehen. Aber es wird ein sehr, sehr kalter Winter werden.
Eine letzte kleine Anekdote von mir, auch wenn in El Salvador nicht alle Dinge in Sachen Bitcoin rundlaufen, es ist tatsächlich noch das, also da kannst du mehr mit Bitcoin machen, als sie in jedem anderen Land, in dem ich bisher war. Und es war wirklich so, das ist natürlich ein reiner Zufall, aber es war lustig. Ich war 5 Wochen dort und als ich in El Salvador aus dem Flieger ausgestiegen bin und wieder Internet hatte, hatten wir plötzlich ein All-Time-High. Und als ich zurückgeflogen bin, hatten wir auch ein All-Time-High. Und dazwischen gab es nichts. Und danach ging es eigentlich nur noch runter. Also da hat der Preis sich quasi einen Scherz mit mir erlaubt.
Würdest du damit sagen, ich muss jetzt den Bundeskanzler anrufen, dass wir dich nach El Salvador abschieben? Weil wenn du vielleicht das nächste Mal nach El Salvador reist, wird der Preis wieder auf dem Allzeithoch.
Ja, aber es ist ja, wie ich, als ich zurückgekommen bin, war es ja auch höher.
Ja, okay. Ja. Du wurdest auch mit dem Allzeithoch wieder empfangen.
Ja, und Abschiebungen machen wir sowieso nicht, keine erfolgreichen hier. Lieber Florian Köstler, vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist, dass du uns deine Eindrücke vom Markt gegeben hast. Das Buch heißt Die größte Revolution aller Zeiten. Es ist immer noch brandaktuell. Wo findet man dich sonst im Internet?
Am besten, glaube ich, auf X oder natürlich auf Marc Friedrich am YouTube-Kanälen und in dem ganzen Universum. Aber auf X teile ich immer wieder meine Gedanken mit, versuche das einigermaßen regelmäßig zu machen.
Super. Danke dir.
War meine Ehre.
Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.